Es gibt manche Texte in der Bibel, da haben wir den Eindruck, ist doch recht verwunderlich, dass sie in der Bibel stehen. Vielleicht haben Sie das beim Lesen der Bibel, gerade im Alten Testament, schon manchmal gedacht. Haben Sie gedacht, wie kann denn sowas in der Bibel stehen? Und genauso einen Text möchte ich Ihnen heute Morgen vorlesen, aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jeremia. Wenn Sie also die Bibel dabei haben, können Sie das auch mit aufschlagen, weil Sie das dann später auch noch mal gut finden. Allerdings ist der Text, den ich vorlese, auch hier vorne projiziert. Ich lese auszugsweise aus Jeremia 8, Jeremia 9 und Jeremia 20. Das sind also die Kapitelangaben. Wenn hier in der Ich-Form geredet wird, ist das die Rede von Jeremia, der also in der Ich-Form redet. Und wenn Gott etwas sagt, dann ist das besonders hier deklariert. Jeremia schreibt: Mein heiteres Gesicht verbirgt meinen Kummer. Er lastet auf mir und macht mich krank. Aus dem ganzen Land höre ich mein Volk verzweifelt schreien. Ist denn der Herr nicht mehr auf dem Zionsberg? Wohnt unser König nicht mehr dort? Doch der Herr antwortet: Warum haben Sie mich mit Ihren Götterbildern erzürnt, den fremden Götzen, die Ihnen nichts helfen? Das Volk klagt. Die Ernte ist vorüber, der Herbst ist vorbei und es ist keine Hilfe gekommen. Weil mein Volk zusammengebrochen ist, ist mein Herz zerbrochen. Trauer und Verzweiflung drücken mich nieder. Gibt es denn in Gilead keine Salbe mehr? Also Gilead ist eine Region in Israel, in der es viele Kräuter und Kräutersalben gab. Und ist dort kein Arzt zu finden? Gibt es für mein Volk keine Heilung? Die Wunde will sich nicht schließen. Wüsste ich nur einen Platz in der Wüste, eine Herberge für durchreisende Karawanen, dann würde ich wegziehen von meinem Volk, ich würde es verlassen. Denn es ist eine Bande von Abtrünnigen. Alle haben dem Herrn die Treue gebrochen. Ihre Zunge ist wie ein schussbereiter Bogen, sagt der Herr. Lüge ist Trumpf. Die Wahrheit unterliegt. Sie begehen Verbrechen über Verbrechen. Von mir wollen sie nichts wissen. Jeder betrügt jeden. Niemand sagt die Wahrheit. Sie sind Meister im Lügen und so ins Böse verstrickt, dass sie sich nicht mehr daraus lösen können. Unterdrückung folgt auf Unterdrückung, Betrug auf Betrug. Sie wollen mich nicht kennen. Deshalb sagt der Herr, der Herrscher der Welt: Wie Metall im Feuer geschmolzen und gereinigt wird, so werde ich mein Volk durch das Feuer des Gerichts schicken. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Du hast mich verführt, Herr, und ich habe mich verführen lassen. Du hast mich gepackt und mir Gewalt angetan. Nun spotten sie immerzu über mich. Alle lachen mich aus. Denn so oft ich deinem Auftrag rede, muss ich Unrecht anprangern. Verbrechen muss ich rufen. Unterdrückung. Und das bringt mir nichts als Spott und Hohn ein, Tag für Tag. Aber wenn ich mir sage, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht mehr in seinem Auftrag reden, dann brennt dein Wort in meinem Innern wie ein Feuer. Ich nehme meine ganze Kraft zusammen, um es zurückzuhalten. Ich kann es nicht. Singt dem Herrn und lobt ihn, denn er rettet den Armen aus der Gewalt seiner Feinde. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Ausgelöscht der Tag, an dem meine Mutter mich zur Welt brachte. Verflucht sei der Mann, der meinen Vater mit der Nachricht erfreute: Ein Junge ist's, du hast einen Sohn bekommen. Soweit die Rede Jeremias. Ich hatte gesagt, ein Text, der uns ungewöhnlich erscheint, ungewöhnlich, dass er in der Bibel steht. Denn Sie müssen berücksichtigen, dass dieser Text 600 Jahre vor Christus etwa geschrieben wurde. Also nicht heute, in der ein Zeitungsschreiber hat es mal so ausgedrückt, die Zeit der neuen Frechheit regiert in unserem Land, wo jeder jedem seine Gefühle zumutet. Es ist eine Zeit hineingeschrieben, in der sehr unüblich war, so zu reden, vielleicht auch so zu schreiben und auch Gott so anzuklagen. Und umso bemerkenswerter, dass es in der Bibel steht. Und ich möchte gerne mit Ihnen zusammen so ein wenig an diesem Text entlang gehen und anschauen, was Jeremia als Leiden erkennt und woran er leidet und was das bedeutet. Leiden am Volk Gottes und seinem Zustand, das Erste. Weil mein Volk zusammengebrochen ist, ist mein Herz zerbrochen. Was sich in diesem ganzen Absatz oder in dieser ganzen Rede Jeremias ausdrückt, ist eine ganz, ganz starke Liebe zum Volk Gottes. Er nennt das Volk seine Tochter eigentlich. In manchen Übersetzungen ist das auch so wiedergegeben. Meine Tochter, mein Volk. Um diese ganz große Verbundenheit auszudrücken, die er mit den Leuten Gottes hat. Die ganz tiefe Verbundenheit, die er empfindet, wenn er an Gottes Volk denkt. Das ist nicht nur sozusagen sein Vaterland, die Menschen, die der gleichen Abstammung sind wie er, sondern vor allen Dingen aus dem Gesichtspunkt, es sind Menschen, die Gott sich erwählt hat, die doch eigentlich mit mir zusammengehören, meine Geschwister sind. Und darum nennt er sie meine Tochter, mein Volk, mit diesem Doppelnamen. Und es mag sein, dass es Ihnen auch im Blick auf unser eigenes Land, im Blick auf Deutschland so geht, auf Ihr Vaterland, eine tiefe Traurigkeit, wie wir in unserem Land mittlerweile leben, wie sehr wir im Materiellen gefangen sind vielleicht, vielleicht auch wie viele Irrwege Menschen gehen und wie Christen manchmal in unserem Land belächelt werden. Es kann Ihnen aber auch im Blick auf Gemeinden und die Christenheit so gehen, dass sie Traurigkeit empfinden, so wie Jeremia Traurigkeit im Blick auf das Volk Gottes, also die Menschen, die zu Gott gehören, weil sie sagen, ich erlebe es als traurig, als schmerzhaft, wie viel Trennung es im Leib Jesu gibt, in seiner Gemeinde gibt. Oder sie empfinden eine Traurigkeit vielleicht darüber, wie in unserer Kirchenlandschaft und Gemeindelandschaft in Deutschland das Wort Christ so inflationär gebraucht wird, dass jeder sich Christ nennen kann und sich auch Christ nennt, ganz unabhängig davon, ob er an Gott glaubt oder Jesus vielleicht nur für einen guten Menschen hält. Ich liebe das Volk Gottes. Das kommt im Neuen Testament auch als ein ganz typisches Kennzeichen eines Nachfolgers von Jesus Christus zum Vorschein. Da sagt Paulus in seinen Briefen, wenn jemand in der Gemeinde leidet, dann leiden naturgemäß alle anderen mit. Wenn einer sich in der Gemeinde freut und jubelt und etwas zu feiern hat, dann freuen sich die anderen daran mit. So beschreibt Paulus Gemeinde. Er sagt, das ist ein natürliches, etwas Natürliches, was Gott in unser Herz pflanzt, eine Liebe zu meinem Bruder und meiner Schwester, die mit mir zu Jesus gehören. Ich liebe das Volk Gottes. Das sehen wir nicht zuletzt bei Jesus. Wenn Sie das, was wir heute in der Predigt uns gemeinsam sozusagen anschauen, das können Sie immer auch einmal vergleichen mit dem, wie Jesus gelebt hat und was er gesagt hat. An dieser Stelle, Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. In Johannes 15. Liebe für das Volk Gottes. Und das Zweite, was an diesem Leiden am Volk Gottes auffällt, Jeremia sagt, ich bin verzweifelt über die Abwesenheit Gottes. Ich bin verzweifelt darüber, dass Gott sich so wenig zeigt. In eine Zeit hineingesprochen, in der Feinde in das Land einfallen, in der ein Bürgerkrieg entflammt ist innerhalb des Volkes. Und Jeremia sagt, und warum, Gott, zeigst du dich so wenig? Warum sehen wir so wenig von dem, was du doch tun kannst? Und vielleicht empfinden Sie es auch manchmal, auch im Blick auf unsere Gesellschaft, auch politische Entwicklungen unserer Welt, dass Sie sagen, wie kann das sein, dass Gott gar nichts tut im Blick auf kriegerische Auseinandersetzungen oder in dem Bösen, das sich zeigt, auch in unserem Land. Da muss man nur als ein Beispiel den Amoklauf eines Schülers sehen. Gott gibt in dieser Rede Jeremias zweimal eine Antwort, warum er abwesend ist oder warum er sich zurückzieht. Und beschreibt das so, dass er sagt, warum haben sie mich mit ihren Götterbildern erzürnt, den fremden Götzen, die ihnen nichts helfen? Dass Gott eigentlich mit in diese Klage einstimmt, dass er nicht gefragt wird um Hilfe, dass er mitleidet daran, dass so wenige Menschen wirklich ihn suchen, auch im Leid und auch in den Schwierigkeiten. Jeremia zitiert hier das Volk und sagt, die Ernte ist vorüber, der Herbst vorbei und es ist keine Hilfe gekommen. Das ist ein Sprichwort in Israel gewesen, das Hoffnungslosigkeit beschreibt. Die Weizenernte wird darin beschrieben, die Weizenernte ist vorbei und die Ernte ist aus irgendwelchen Gründen nichts geworden. Kein Ertrag. Dann kam der Herbst, die Obsternte und Olivenernte, kein Ertrag. Und das war ein Beispiel dafür, wenn das beides eingetreten ist, keine Hoffnung. Ein Beispiel für Hoffnungslosigkeit. Oder anders ausgedrückt, die Menschen von Juda, sagt Jeremia, haben eine Möglichkeit nach der anderen ausgeschlagen, wieder mit Gott ins Reine zu kommen. Und darum gibt es keine Hoffnung mehr. Die Ernten sind sozusagen verpasst worden. Und dann ein weiterer Schritt in dem, was Jeremia empfindet. Ich rufe nach Heilung. Wunden sind da, sagt Jeremia, die sehe ich doch im Volk Gottes und keine Heilung ist da. Es gibt keine Medikamente. Denken wir vielleicht an so Flüchtlingslagersituationen oder Kriegsgebiete, in denen wir dann Nachricht bekommen, dass dort Medikamente nicht zur Verfügung stehen und deshalb Menschen nicht behandelt werden können. Und Jeremia sagt, hier ist eine offene Wunde und die will nicht heilen. Dafür gibt es keine Medikamente, keine Salbe und kein Pflaster. Und dieser Text beschreibt auch, worin denn diese Wunde besteht. Wenn Sie das vorhin mitverfolgt haben, als Gott redet und selber sagt, wie er das Volk empfindet, wie er die Menschen empfindet, da sagt er das, da beschreibt er zunächst, wie die Menschen leben und sagt, hier betrügt jeder jeden oder sie sind Meister im Lügen und so ins Böse verstrickt. Und dann sagt er immer am Ende eines solchen Satzes, sagt er, und sie wollen mich nicht kennen oder von mir wollen sie nichts wissen. Und hier steckt die Wurzel, die Gott beschreibt. Hier steckt die Wurzel dafür, dass es keine Heilung für diese offene Wunde gibt. Für die offene Rebellion gegen Gott, für die Entfernung von Gott, gibt es keine Salbe und kein Pflaster. Da kann man nicht sozusagen mit guten Worten aushelfen. Das ist unmöglich. Und ich glaube, dass das bis heute so geblieben ist, dass wenn ein Mensch entfernt von Gott lebt, also das heißt von Gott nichts wissen möchte, dass es dann auch für die offene Wunde keine Heilung gibt, es sei denn, ein Mensch findet sozusagen zurück zu Gott und findet zurück zu dem Wunsch, Gott zu kennen. Und möchte diese reinigende Kraft der Buße und der Umkehr, die uns in Jesus Christus angeboten wird, ernst nehmen. Das Neue Testament beschreibt uns, dass Jesus genau dafür gekommen ist und gesagt hat, ich möchte diese offene Wunde heilen. Und ich möchte gerne, dass Menschen wieder zu mir zurückkommen können. Und da hilft keine Salbe und kein Pflaster, weil es nur das zudecken würde, sondern hier hilft nur, dass ein anderer die Schuld auf sich nimmt, damit diese Wunde geschlossen werden kann. Jeremia empfindet das als eine ganz große Not, dass hier eine Wunde nicht schließen will. Und vielleicht erleben Sie das auch in Ihrem Umkreis, dass Sie daran leiden, dass ein Mensch, den Sie lieb haben, den guten Weg, den Jesus Christus ihm anbietet, nicht einschlagen will. Und dann leidet Jeremia noch an etwas anderem. Er sagt, ich würde am liebsten abhauen, denn ich verabscheue die Schuld des Volkes. Auch das steckt in seinem Herzen. Er sagt, am liebsten würde ich irgendwo auf eine Insel fliehen, irgendwo abseits von diesem ganzen Übel. Es belastet mich so sehr, sehen zu müssen, wie die Menschen leben. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das vielleicht selber auch so erleben. Dass sie selber auch manchmal daran leiden, wie es in unserer Gesellschaft beispielsweise zugeht. Und dass sie sagen, ja, ich habe, empfinde Liebe und auch ein Mitleiden in meinem Volk und gleichzeitig hasse ich die Auswüchse unserer Gesellschaft. Ich möchte das mal hier bei diesen Symbolen kurz markieren. Das soll mal ein Symbol sein für Hass. Ich hasse die Auswüchse unserer Gesellschaft. Vielleicht erleben Sie das auch so. Die Habgier, den Drang, alles zu sexualisieren, den Werteverlust in unserer Gesellschaft, unsere Unfähigkeit, verlässlich und geradlinig zu sein, die Undankbarkeit in unserem Volk. Vielleicht erleben Sie das ja auch so, wie Jeremia. Ich verabscheue die Schuld des Volkes und würde mich manchmal am liebsten auf eine Insel zurückziehen, am liebsten da rausgehen. Und dann sagt Jeremia, das ist aber nicht das Einzige, was ich empfinde, sondern ich empfinde genau daneben, empfinde ich die Liebe zu meinem Volk. Ich empfinde, dass ich diese Menschen liebe und mit ihnen leide. Ich bin für sie, für die Menschen, weil Gott für sie ist. Ich suche sie, weil Gott sie sucht. Ich liebe sie, weil Gott sie liebt. Ich hasse viele äußere Kennzeichen unserer Gesellschaft, aber ich liebe die Menschen. Ich glaube, dass Gott das auch so empfindet wie Jeremia hier, in dieser Spannung in seinem eigenen Herzen. Die Spannung dazwischen, dass Gott von sich sagt, dass er Sünde hasst und dass er die Menschen liebt, unglaublich stark liebt. Jetzt das Zweite, was ich deutlich machen will, das war jetzt Leiden am Volk Gottes und seinem Zustand. Und der andere Aspekt, Leiden am eigenen Auftrag. Leiden am eigenen Auftrag. Jeremia sagt, du hast mich verführt, Gott, du hast mir Gewalt angetan. Also er rebelliert gegen Gott und sagt, es ist aber eine andere Form von Rebellion, als ich eben meinte. Das eine ist die Rebellion, wo jemand sagt, Gott kann mir gestohlen bleiben. Ich möchte davon nichts wissen. Lass mich in Ruhe. Er soll auf gar keinen Fall auch in mein Leben hineinsprechen. Aber hier diese Rebellion, die wir bei Jeremia merken, ist eine andere Form von Rebellion. Das ist dieses Klagen und das auch Gott ehrlich sagen, wie ich in Dingen empfinde und wo ich Not habe und was ich nicht verstehe an Gottes Willen. Und so, Gottes Hand ist mir eine Last geworden, sagt Jeremia. Deine Hand auf meinem Leben, das heißt, das erlebe ich nicht nur als eine Berufung, als etwas Schönes, was du mir als Auftrag gibst, sondern ich erlebe es als eine Last. So wie manchmal auch ein schönes Geschenk, was wir bekommen, vielleicht eine Last sein kann. Jeremia sagt, ich empfinde das so, als würde mich das einengen, dieser Auftrag. Ich habe den Eindruck, ich soll immer nur etwas Negatives verkünden, Gericht ankündigen. Und ich leide darunter, dass du mir, Gott, diesen Auftrag gegeben hast. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie das an anderer Stelle auch manchmal so empfinden. Sie haben nicht einen Auftrag wie Jeremia. Und dennoch, dass Sie auch manchmal das Gefühl haben und das auch Gott so sagen möchten und das auch dürfen. Sie sagen, ich empfinde das so als eine Einengung, was du von mir verlangst. Das fällt mir schwer, das zu leben, was du möchtest. Ich erlebe das als eine Last. Und ich glaube, dass wir das aussprechen können bei Gott und dass wir auch sozusagen darin seine Begleitung erbitten dürfen. Denn ich glaube, dass wir von unserer Prägung her manchmal Schwierigkeiten haben, damit den Willen Gottes zu tun und ihm auch gehorsam zu sein und uns unter etwas zu beugen. Unsere Gesellschaft hat uns geprägt, so sind wir aufgewachsen und geprägt worden, dass wir sehr, sehr individuell denken und dass wir denken, wir müssen alles so selbstbestimmt leben und regeln. Und darum kann es auch sein, dass wir manchmal etwas als eine Einengung empfinden, als einen Zwang empfinden, was von Gottes Seite überhaupt kein Zwang oder Einengung als Einengung gemeint ist. Und darum, glaube ich, ist es gerade gut, damit zu Gott zu gehen und zu sagen, ich erlebe das so, das macht mich unsicher, das drückt auf mir. Jesus hat dazu eine ganz besondere Einladung ausgesprochen. Er hat gesagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und das sagt er in einem Zusammenhang, in dem Menschen gerade auch mit vielen Geboten, die damals auch noch besonders streng gehandhabt wurden, zu der damaligen Zeit, belastet waren. Und er sagt zu ihnen, kommt zu mir, meine Last ist leicht. Und was ich euch zu tragen gebe, ist eigentlich keine Last. Und dann sagt Jeremia weiter, ich will eigentlich nicht mehr leben. Da spüren wir die pure Verzweiflung, dass er abgekämpft ist. Er kann alles nur noch schwarz sehen, nur noch dunkel. Es ist keine Hoffnung mehr, sodass er den Tag seiner Geburt verflucht. Verflucht sei der Tag, an dem meine Mutter mich gebar, sagt er. An dem meine Mutter mich zur Welt brachte, verflucht sei der Mann, der meinen Vater mit der Nachricht erfreute, ein Junge ist. Du hast einen Sohn bekommen. Und ich denke, dass das auch vielleicht uns manchmal so geht oder einzeln von uns so geht, dass wir den Eindruck haben, dass unsere Hoffnung und unser Lebenswille an einem seidenen Faden hängt. Weil wir uns vielleicht überfordert fühlen, weil wir kaum noch Hoffnung verspüren. Keine Hoffnung, dem Dunkel zu entkommen. Und vielleicht ist der seidene Faden, an dem ihr Lebenswille oder auch ihre Hoffnung hängt, nur noch das Wissen um geliebte Menschen. Vielleicht auch das Wissen, dass Gottes Auftrag noch nicht erfüllt ist für sie. Vielleicht auch nur an der Überzeugung, dass nur Gott das Leben beenden kann. Aber das Bemerkenswerte an diesem Text, an dieser Rede Jeremias, ist, dass die Bibel das nicht verneint und sagt, so darf man nicht fühlen, so darf man nicht denken. Das ist nicht verboten, sondern ich darf verzweifelt sein, ich darf auch des Lebens müde sein, ja das Leben verabscheuen. Es wird scheinbar in der Bibel nicht zensiert, solche Gefühle zu haben. Wir erleben das auch bei Hiob, dass er so reden darf. Und dann brauche ich vielleicht erstmal Menschen, die mir, so wie das Gott bei Elia getan hat, die mir etwas zu essen anbieten, etwas zu trinken, ein wenig Gastfreundschaft, ein wenig menschliche Nähe, um wieder andere, klarere und hoffnungsvollere Gedanken überhaupt denken zu können. Und Jeremia sagt noch etwas. Er sagt, in mir brennt dein Wort. In mir brennt dein Wort. Denn er sagt, eigentlich habe ich, in dieser ganzen Zeit bin ich ja beauftragt worden, im Namen Gottes zu reden. Und dann habe ich oft gedacht, ach, wenn ich das doch sein lassen könnte. Mein Leben wäre doch viel leichter. Und beschreibt dann, ich konnte das nicht. Es war wie ein Feuer in meinem Herzen, dass ich das aussprechen musste. Und in diesem Fall sind das Worte des Gerichts, die ihm so schwer gefallen sind, auszusprechen. Und er sagt aber, dieses, was Gott mir gesagt hatte, aufs Herz gelegt hatte, das war so in meinem Herzen, so lebendig, so stark, dass ich das sagen musste. Und mir scheint, dass wir in diesem Abschnitt selber auch noch ein anderes Wort finden, das in ihm brennt. Und zwar hat sie das vielleicht gewundert, das kommt völlig unerwartet in diesem Text plötzlich vor, dass er sagt, kurz bevor er diesen Tag seiner Geburt verflucht, sagt er: Singt dem Herrn und lobt ihn, denn er rettet den Armen aus der Gewalt seiner Feinde. Da haben wir den Eindruck, wie kommt er denn jetzt plötzlich darauf? Das passt gar nicht in den Zusammenhang. Und ich verstehe das so, dass auch diese Worte des Lobes Gottes manchmal in unserem Herzen brennen. Das haben Sie vielleicht auch schon mal erlebt, dass Sie in dunklen Zeiten, in denen Sie verzweifelt waren, vielleicht gerade ein Psalmwort oder ein Lied, ein Liedvers, plötzlich in Ihnen auftaucht, in Ihrem Innern auftaucht und sozusagen so wie Feuer fängt. Und Sie haben so den Eindruck, dass, und Sie sprechen das vielleicht auch aus oder singen das und haben den Eindruck, das passt jetzt eigentlich gar nicht zu meiner Stimmung, aber das war in meinem Innern, das hat Gott mir geschenkt. Es brennt in meinem Innern. Wir erleben dieses, dass das Wort Gottes in unserem Innern brennt, auch an anderer Stelle der Bibel. Wir erleben das bei den ersten Jüngern, als die erste Gemeinde entsteht in Jerusalem und sie in schwierigen Situationen sind und verhört werden und Leute ihnen sagen, also hört mal zu, ist ja alles in Ordnung, was ihr macht und so, ihr könnt auch euren eigenen Club da irgendwo haben, das ist ganz in Ordnung, aber ihr dürft öffentlich nicht über Jesus reden. Und dann merkt man auch dieses Feuer des Evangeliums, dass sie sagen, das ist völlig unmöglich. Was ihr von uns erbittet, das geht gar nicht. Das können wir nicht. Es ist unmöglich, dass wir nicht von Jesus reden. Und genauso geht es manchmal so ein Wort des Erkennens. Das erleben Jünger kurz nach der Auferstehung von Jesus Christus. Dass sie mit Jesus unterwegs sind, sie erkennen Jesus nicht. Und dann erkennen sie Jesus ganz spät, als er ihnen schon ganz viel erklärt hat. Da erkennen sie ihn plötzlich und dann ist er verschwunden. Und dann sagt der eine zum anderen, sag mal, das, hast du das auch empfunden? Dass das, was Jesus uns sagte, wie Jesus uns Dinge erklärte, dass das in unserem Innern Feuer gefangen hat, gebrannt hat. So beschreiben sie das. Das heißt, es ist auch ein ganz, ganz besonderes Erleben, was ich uns wünsche, dass auch in uns das Wort Gottes brennt. Dass wir also das Wort Gottes aufnehmen, das lesen und das erleben, dass Gott das in uns entzündet und sagt, uns Dinge sozusagen deutlich macht und das in uns eine Flamme wird und wir sagen, das hat uns ja nicht nur warm gemacht, sondern das hat etwas bei uns ausgelöst und verändert und hat uns erfreut. Jeremia leidet am Volk Gottes und seinem Zustand. Und er leidet auch an seinem Auftrag. Und wir merken in diesem Ganzen, dass es auch ein Zwiegespräch zwischen Jeremia und Gott ist. Wie Gott immer wieder sich da sozusagen einschaltet. Manchmal direkt einschaltet in das Gespräch und förmlich sagt Jeremia, aber schau doch mal hier hin, schau doch mal, dass mein Herz genauso schlägt wie deins. Und dass er an anderer Stelle Gott sagt oder eigentlich indirekt zu Jeremia redet, indem Jeremia sich erinnert, was Gott schon gesagt hat. Und sagt, ja, und das hast du doch schon offenbart, Gott. Und deshalb ist diese Rede Jeremias in seiner Verzweiflung, in seinem Leiden, gleichzeitig auch ein Gespräch zwischen Jeremia und Gott. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie bei allen Empfindungen, Gefühlen, dass Sie das erleben, wie Jeremia. Sie dürfen klagen, Sie dürfen alles vor Gott äußern, aber dass es Sie hineintreibt in die Nähe zu Gott und in das Gespräch mit Gott und nicht von ihm wegtreibt. Und ich möchte die Predigt zusammenfassen mit einigen Worten aus den Seligpreisungen Jesu. Glücklich zu preisen ist, wer mit den Leidenden leidet. Glücklich zu preisen sind alle, die unter dieser heillosen Welt leiden. Gott wird ihrem Leid ein Ende machen. Glücklich zu preisen ist, wer mit dem Bruder und der Schwester leidet. Glücklich zu preisen sind alle, die danach hungern und dürsten, dass sich auf der Erde Gottes gerechter Wille durchsetzt. Gott wird ihren Hunger stillen. Amen. Ich bete mit uns, Sie dürfen gerne sitzen bleiben dazu. Gott, unser Vater, wir danken dir von Herzen dafür, dass dein Wort ganz offen ist. Ganz offen auch das schildert, was an Gefühlen in unserem Inneren abläuft. Und wir danken dir, dass du Menschen berufen hast, die ja auch diese Gefühle mitgebracht haben, die Jeremia in seinen Reden offenbart hat. Und wir danken dir dafür, dass wir letztlich ja auch da einen Spiegel vorgehalten bekommen und selbst entdecken können und merken können, dass du das kennst und dass du bereit bist, in solche Gespräche einzusteigen mit uns. Und wir bitten dich, dass du durch dein Wort ein Feuer in unserem Innern entzündest, an den Stellen, wo wir deinen Zuspruch brauchen, wo wir deine Ermahnung brauchen, wo wir deinen Trost brauchen. Amen.